Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Sieger bist. Und wir feiern das nicht, weil heute Palmsonntag ist und damals viele Menschen gerufen haben, Hosianna, sondern wir rufen das, weil wir sehen, was danach passiert ist. Wir kennen die Kreuzigung, wir kennen die Auferstehung. Und deswegen bist du der Sieger in unserem Leben, über den Tod hinaus. Danke, Jesus, dass du uns erlöst hast. Und danke, Jesus, dass du uns begegnen möchtest heute in diesem Gottesdienst, in der Predigt. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du zu uns persönlich sprichst in unsere eigene Lebenssituation. Amen. Amen. Vielen Dank. Ich liebe den BFP. Hä? Jetzt sagen manche von euch, hä? Wer ist das denn, der BFP? Du musst deine Frau lieben, ja, das tue ich auch. Auf alle Fälle, auch mehr als den BFP. Aber ich liebe den BFP. Was ist das? Der BFP ist der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, zu dem wir gehören. Und der macht manchmal so Sachen wie Neupastorentage. Ja, und da komme ich gerade her, von den Neupastorentagen. Wir waren im Siegerland mit dem Hauptreferenten Andreas Timm aus Tosted. Manche von euch kennen ihn vielleicht sogar persönlich. Er war auch mal vor vielen, vielen Jahren Jugendpastor in Velbert und hier in Nordrhein-Westfalen verantwortlich für die Jugendarbeit. Und diese Tage, die sind vom BFP eingerichtet worden, weil die festgestellt haben, dass viele Pastoren, die neu in den Dienst kommen, innerhalb der ersten 5 Jahre ihren Dienst auch wieder quittieren. Oder dass irgendwas passiert in diesen ersten 5 Jahren, das dazu führt, dass sie ihren Dienst wieder aufgeben. Und so haben sich die Verantwortlichen im BFP gesagt, da wollen wir dagegen wirken. Wir wollen was haben, wo neue ordinierte Pastoren aufgebaut werden, ermutigt werden und auch über Herausforderungen im Alltag zu reden und davon zu hören. Und das war jetzt für mich schon das 3. Mal, dass ich da war. Und immer wieder sind diese Referate sehr, sehr persönlich, die einzelnen Pastoren, Johannes Justus war das bisher, Dieter Mund und jetzt auch Andreas Timm, erzählen immer sehr persönlich aus ihrem Leben und was sie erlebt haben. Und das ist genial. Das ist toll zu hören. Und ihr werdet merken, es gibt sogar eine Inspiration davon für diesen Gottesdienst, aber dazu später. Ich möchte heute mit einem alttestamentlichen Text beginnen. Ihr seht ihn hier schon angeschlagen, Jesaja 40. Das ist ein sehr poetischer Text mit ganz vielen Bildern und Vergleichen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augen zumachen, um mal so diese ganzen Bilder, die da so vorkommen, mal so auf euch wirken zu lassen. Das ist ein sehr, ja, sehr illustrativer Text. Da heißt es ab Vers 12, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals, denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Inseln im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles Wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Gemessen an ihm sind alle Völker wie nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie dann mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die fest steht und nicht wackelt. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser? Oder wollt ihr es nicht hören? Hat es euch nicht von Anfang an jemand erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr
Hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich will gar nicht so viel zu dem historischen Umfeld sagen, nur so viel. Die Zeiten Jesajas waren relativ unruhig. Da gab es viele Auseinandersetzungen zwischen den Völkern und der eine gegen den anderen. Dann wurden Allianzen geschmiedet, die wurden dann wieder gebrochen. Man guckt immer so, wie man sich durchmogeln kann. Wenn man nicht stark genug ist, muss man sich mit jemandem verbünden. Und dann musste sich auch schon mal das israelitische Volk mit irgendwelchen anderen Mächten verbünden. Und um das so zu zeigen, dass sie ihnen untertan sind, haben sie dann tatsächlich sogar fremde Götterstatuen im Tempel aufgestellt. Das war so ein Zeichen davon, dass die anderen Völker eigentlich mit ihren Göttern jetzt über Israel herrschen. Und der Prophet Jesaja, der prophezeit in seinen Prophezeiungen den Niedergang der Israeliten und auch einen Neuanfang. Und der Hintergrund unseres Textes hier, das ist eine prophetische Schau, wo er Israel im Exil sieht. Und das geht um die Auseinandersetzung mit diesen fremden Mächten und fremden Göttern. Wer ist denn jetzt stärker eigentlich? Man kann sich vorstellen, wenn die Israeliten besiegt sind, dann scheint das ja so, als wären die anderen Völker oder diese Götter der anderen Völker scheinbar stärker. Und sie hätten alles in der Hand. Und es ist verständlich, dass so ein Volk wie Israel dann mutlos wird und nicht mehr an die Größe seines eigenen Gottes glaubt. Und deswegen ist der vorliegende Text voll mit Bildern von Jahwe. Jahwe ist einer der Namen Gottes, wie er sich auch in der Bibel vorstellt. Mit vielen Bildern und Vergleichen, wie ihr das gerade so gesehen habt. Und ich finde das sehr ausdrucksstark. Besonders diesen Vergleich, der ist mir direkt ins Auge gesprungen. Die Völker oder ganze Völker sind für ihn wie Tropfen im Eimer. Oder die meisten anderen übersetzen wie ein Tropfen am Eimer. Wenn man sich das mal so richtig plastisch vorstellt, was passiert denn mit so einem Tropfen, der so am Eimer noch hängt? Ja, kennt ihr das? Ihr habt irgendwo im Garten was da reingefüllt und hängt so ein Tropfen dran. Die kleinste Erschütterung und der Tropfen fällt runter auf den Boden und weg ist er. Nicht mehr zu sehen. So sehr, sehr deutlich und sehr, sehr plastisch. Und all die großen, vielleicht sogar respekteinflößenden Götzenbilder, die scheinbar so mächtig sind, sind in Wirklichkeit eigentlich nur nichts. Sie haben keine Macht. Und besonders im Angesicht der scheinbar so mächtigen Feinde ist halt Gott doch stärker und doch größer. Und wir singen das immer so locker. Ja, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Ist das so in unserem Leben? Steht Gott denn wirklich über allem? Und das ist meine erste Übertragung heute. Gott ist größer als deine Probleme. Und in diesem Bild hat Israel Probleme. Ich weiß nicht, wie man mehr Probleme haben könnte, als besiegt zu sein, in der Gefangenschaft zu sein, verschleppt zu sein und zu denken, Gott hat keine Macht, Gott kann nichts machen. Und vielleicht Geht das dir heute auch so oder du kennst solche Situationen, wo du eigentlich denkst oder dieses Gefühl hast, mein Glaube richtet nichts aus. Wenn ich bete, vielleicht sogar wenn ich laut bete, dann höre ich meine eigene Stimme, wie sie zurückhallt von den Wänden. Es ist so, als wenn die nicht weitergeht. So, das ist so hohl und leer und es geschieht nichts, ich fühle nichts, es passiert nichts, es verändert sich nichts und dann werden die Probleme immer größer. Manchmal gibt es das, dass man das eigentlich gar nicht will. Man will sich ja gar nicht so auf die Probleme fokussieren, aber irgendwie denkt man ständig darüber nach. Du liegst im Bett und schläfst ein und hast immer dieselben Gedanken und es geht immer im Kreis, es führt dich zu nichts, es macht dich nur noch mehr durcheinander. Das Gebet scheint keine Kraft zu haben und auch die Relationen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist stark, was ist schwach, was kann ich nicht, das gerät völlig durcheinander. Und Gott ist scheinbar ohnmächtig. Und dann passiert das, wie es hier in Vers 27 heißt, dass man denkt, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Wir glauben, Gott hat uns vergessen. Das sagen wir natürlich nicht laut. Wir sind ja alle gute Christen, ja, und wir wollen ja glaubensvoll sein und mutig sein und stark sein. Und deswegen, ja, den dennoch Glaube, den trotzdem Glaube, das sagen wir. Aber wir fühlen das nicht, wir handeln auch nicht so. All das, was wir tun, all das, was wir eigentlich sagen, so zwischen den Zeilen, was wir mit unserem Verhalten ausdrücken, drückt eigentlich unseren Unglauben aus, weil wir das nicht zugeben wollen. Ich finde das immer gut, dass die Bibel sehr ehrlich ist und dass die Menschen, dass auch diese Gefühle, auch diese negativen Gefühle ehrlich dargestellt werden. Und ich glaube, dass Jesaja mit dieser Beschreibung versucht, die Blickrichtung wieder zu verändern, weg von den Problemen hin zu dem, wie Gott wirklich ist. Und solltest du in so einer Situation gerade stecken, dann geh doch nach Hause und lies zu Hause diesen Jesaja 40 nochmal für dich alleine. Und lass diese Bilder mal so auf dich wirken. Vielleicht kann ja dieser alte Jesaja-Text deine Dinge, die so durcheinander geraten sind im Leben, wieder in die richtige Relation bringen, wieder ins richtige Verhältnis bringen, dass du wieder siehst, wer hat denn nun wirklich das Sagen? Wer hat denn nun wirklich die Macht über die Dinge? Dass du ein richtiges Verhältnis zu deinen Problemen bekommst. Vielleicht geht es anderen von euch aber genau andersrum. Die hören diese Geschichten von dem riesigen, großen Gott und die Menschen sind wie Heuschrecken, ey, die Inseln wie Sandkörner und du bist immer mehr eingeschüchtert. Ich denke, oh, dieser Riesengott und ich bin da unten irgendwo Tropfen im Eimer. Wenn ganze Völker an Tropfen sind, was bin ich dann in diesen Tropfen? Das ist ja irgendwie gar nichts und du fühlst dich so klein und bist noch mehr deprimiert, wenn du so einen Text hörst. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Und dann kommt das eigentlich Erstaunliche in diesem Text. Dieser große, dieser mächtige Gott wendet sich den Menschen zu. Und welchen Menschen? Genau denen, die erschöpft sind und die schwach sind. Das heißt, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Und das genau ist mein zweiter Punkt. Gott kümmert sich um dich. Je berühmter und reicher ein Mensch wird, umso mehr wird er abgeschirmt. Ja, eine very important person, da kommst du so nicht dran. Der hat Bodyguards. Ab und an gibt es vielleicht mal Autogrammstunden, da darf man dann mal. Aber ansonsten kommst du an den nicht ran. Der hat alles Mögliche, aber keine Zeit für dich. Gott ist anders. Bei Gott kriegst du nicht nur einen Termin, irgendwann mal, so wie beim Arzt, man muss ja immer länger warten mittlerweile, sondern Gott kommt sogar zu dir nach Hause, der macht Hausbesuche und zwar sofort auf der Stelle. Der ist da, der kommt. Und bei seiner Präsenz, ja, auf der einen Seite ist man ergriffen, vielleicht sogar fast erschlagen von seiner Größe, aber dann kommt er in dein Leben, macht sich klein, kommt zu dir. Begegnet dir auf Augenhöhe. Das ist eigentlich genial. Jetzt gibt es vielleicht wieder andere von euch, die sagen, naja, im Augenblick betrifft mich das gar nicht. Ich habe gar keine Probleme. Alles läuft super, alles ist gut. Jesaja schreibt, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Letztendlich sind wir alle betroffen. Auch wenn du jetzt vielleicht gerade in einer guten Phase bist. Aber jeder von uns hat Zeiten, wo ihn der Mut verlässt, wo es mal nicht so gut läuft. Und das haben wir oft gar nicht so in der Hand oder in der Kontrolle. Wir denken oft, wir haben alles unter Kontrolle. Und dann passiert irgendwas, was uns völlig aus der Bahn wirft. Da haben wir gar nicht mit gerechnet. Das gibt verschiedenste Dinge. Wahrscheinlich hat es jeder schon mal erlebt. Und wenn wir auch mal in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, auch die Bibel ist da sehr realistisch. Die größten Helden in der Bibel hatten alle auch ihre Probleme, hatten Schwierigkeiten, waren eigentlich gar nicht geeignet, haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Wir können mal einen kleinen Film gucken. Den habe ich vorbereitet. Und das erinnert uns mal an so manche Personen in der Bibel, die alles andere als perfekt waren, die alles andere als sorgenfrei waren, die große Schwierigkeiten hatten und doch konnte Gott sie gebrauchen. Das sind die Helden der Bibel.
Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Träumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde missbraucht. Moses war ein Mörder. Gideon hatte Angst. Samson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia war zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jesaja predigte nackig. Jona lief weg von Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen ein beim Gebet. Martha hat sich um alles Sorgen gemacht. Maria war zu faul. Maria Magdalena war besessen. Den Jungen mit den Fischen und Brot kannte niemand. Die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Zachäus war zu klein, Petrus war zu impulsiv. Markus hatte aufgegeben, Timotheus hatte ein Magenproblem. Und Lazarus, der war tot. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, schau mal in die Bibel.
Genau, schau mal in die Bibel, ist immer ein guter Tipp. Es gibt so viele Helden mit Problemen, mit Sorgen. Und manchmal enttäuschen wir uns selber, wenn wir denken, wir haben alles im Griff, wir kriegen alles auf die Reihe, wir können das schon. Nee, die Bibel ist da ehrlicher, die zeigt uns so viele Beispiele von Menschen, wo es nicht so gut gelaufen ist und trotzdem hat Gott sie gebraucht, trotzdem hat Gott ihnen geholfen. Und deswegen gibt es da eine gute Nachricht. Auch für diejenigen, die manchmal so tun, als ob alles in Ordnung ist. Ich bin ja manchmal sehr, sehr erstaunt, wie groß die Probleme von manchen Menschen sind, bei denen das gar nicht danach aussieht. Ja, man denkt, bei denen läuft alles gut. Denen gelingt alles. Bei denen ist das Leben perfekt. Aber das ist manchmal nur Fassade. Wenn man dahinter guckt, ist man erstaunt, wie groß die Not ist, wie groß die Probleme sind. Das zeigen sie noch niemandem. Aber es gibt Hilfe. Es heißt aber Jesaja, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Das heißt, die Herausforderung ist nicht, ein Leben ohne Probleme zu führen oder alle Probleme zu vermeiden. Denn das klappt nicht. Die Herausforderung ist, wie gehst du mit deinen Problemen um? Was machst du damit? Es gibt neue Kraft für dich, wenn du auf den Herrn hoffst. Und da geht das Licht an. Jeder, der das tut, bekommt neue Kraft. Aber wie genau geht das vor sich? Und deswegen, jetzt kommt dieses Bild. Das habe ich in einem Garten im Siegerland jetzt bei den Neupastorentagen entdeckt. Die sind ziemlich groß, diese Skulpturen. Bestimmt 2-3 Meter groß. Muss irgendwie mit einer Motorsäge aus so einem Holzklotz geschnitzt worden sein. Zwei Adler Der eine, der sitzt nur da und der andere, der hat die Flügel schon ausgebreitet und will losfliegen. Für mich ist das ein einziger Adler in zwei verschiedenen Phasen. Phase 1, warten, und Phase 2, losfliegen. So Adler sitzen manchmal stundenlang auf einem Ast und machen scheinbar gar nichts. Da passiert nichts. In Wirklichkeit warten sie, und zwar auf den richtigen Augenblick. Sie warten auf den Moment, wo die Thermik stimmt. Und wenn der richtige Wind, die richtige Thermik da ist, dann schlagen die so ein bisschen mit den Flügeln, heben ab und dann gleiten die auf dieser Thermik und schrauben sich langsam nach oben und sind im Gleitflug. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass ein Adler nur 2 Minuten in der Stunde mit seinen Flügeln schlägt und die übrige Zeit verbringt er im Gleitflug. So im Verhältnis mal. Da trägt in die Thermik. Und Jesaja sagt jetzt, die auf den Herrn hoffen, sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Manche übersetzen auch die auf den Herrn harren, die auf den Herrn hoffen oder die auf den Herrn warten. Das geht nicht immer am Bruchteil einer Sekunde. So, du betest und schupp, Probleme sind weg. Ich bin mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Ich bin einer der Unglaublichen und ab geht's wieder. Mein Leben klappt wieder. Ist wieder voll auf der Reihe. Alles ist gut. Manches braucht Zeit. Es heißt hier, auf den Herrn zu hoffen oder die auf den Herrn warten. Die sind genauso wie ein Adler, der wartet auf den richtigen Augenblick. Wer zu früh abhebt, wer den falschen Zeitpunkt nimmt, der verbraucht irrsinnig viel Energie, ganz viel Kraft und er kommt trotzdem nicht weit. Am Ende bist du noch kaputter als am Anfang. Und daher ist mein dritter Punkt, warte auf den richtigen Zeitpunkt, den Gott für dich hat. Setze dein Vertrauen auf Gott, fang damit an. Und dann warte gespannt, was Gott tun wird. Denn der Heilige Geist, der wird dich tragen, wie die Thermik den Adler fliegt. Wir müssen schon etwas dazu tun, das ist richtig. Wir müssen nicht gar nichts machen. Ein Adler schlägt ja mit den Flügeln. Aber im Verhältnis 2 Minuten zu einer Stunde getragen werden, das zeigt mal so, worum es eigentlich geht und was Gott tut. Und manchmal denke ich, wir sind so fromm, so geistlich, dass wir alles immer nur auf geistliche Dinge, auf Gemeinde beziehen. Ja, wenn wir so uns innerlich nicht gut fühlen, wenn unser Glaube schwach ist, dann können wir auf den Herrn warten, dann gibt er uns neue Kraft, damit wir im Glauben wieder fliegen können. Aber was bringt uns das eigentlich im Alltag? Gottes Wort ist ja kein Wort für den Sonntag. Gott ist ja kein Sonntagsgott, ganz im Gegenteil. Gott ist ein Gott im Alltag, in unserem Leben. Also wie kann ich denn dieses Prinzip übertragen? Und wenn es ein Prinzip ist, wenn es göttlich ist, dann kannst du das auf jede Situation in deinem Leben, in deinem Alltag übertragen. Wenn du zum Beispiel morgen ins Büro fährst oder wo auch immer du arbeitest, nimm dir mal deinen Arbeitsplatz vor. Und jetzt denk mal darüber nach, was so die Zeit da, was vielleicht auf dich zukommt und was in der Vergangenheit so war. Vielleicht gibt es da so das ein oder andere Problem, irgendein Projekt, das geht und geht nicht vorwärts. Irgendein Kunde, der kommt, mit dem klappt irgendwas nicht. Es klemmt irgendwo. Hast du mal darüber nachgedacht, ob du da Dinge zur falschen Zeit tust? Ob es vielleicht darum geht, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, etwas zu tun? Damit meine ich jetzt nicht, dass du morgen in den Pausenraum gehst, dich hinsetzt und dann deinem Chef sagst, es ist gerade nicht die richtige Zeit zum Arbeiten. Dann wird dein Chef sagen, es ist auch nicht die richtige Zeit, hier angestellt zu sein. Dann kannst du auch gehen. Das meine ich nicht. Aber manche von euch haben ja einen gewissen Spielraum, Entscheidungsspielraum, können selber entscheiden, welche Dinge wann getan werden oder leiten ein Team. Und da hakt es manchmal, da ist es manchmal schwierig. Ja, dann fang doch mal an, Gott in deinen Alltag reinzunehmen, in deinen Beruf. Wer hat dann gesagt, dass du deine beruflichen Angelegenheiten Gott nicht im Gebet darbringen kannst? Wo steht das denn geschrieben? Wir können doch alles zu Gott bringen. Dann rede doch mal mit deinem Gott und bring ihm diese Situation und frag mal Gott, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt? Vielleicht muss ich noch ein bisschen warten. Vielleicht braucht er etwas noch Zeit. So wie ein Adler wartet, so wie wir auf den Herrn warten sollen, du kannst doch auch auf den Herrn warten in deinem Alltagsleben, in deinem Beruf. Frag doch mal, ob er was dazu zu sagen hat. Oder deine Familie. Vielleicht gibt es da gerade Spannungen, vielleicht mit deinem Ehepartner. Du möchtest was unbedingt durchsetzen und dein Mann oder deine Frau, die ist noch nicht so weit. Dann gib doch mal Zeit. Warte doch mal ein bisschen, warte doch mal den richtigen Zeitpunkt ab, etwas zu tun. Oder es steht ein wichtiges Gespräch an, eigentlich muss da was geklärt werden. Keine Ahnung, mit wem, mit dem Freund, mit deinen Kindern oder wie auch immer. Warte doch mal den richtigen Zeitpunkt ab, den Gott hat. Denn das richtige Gespräch zur falschen Zeit kann viel kaputt machen. Bring das doch mal vor deinen Gott und frag doch mal Gott, wann ist die richtige Zeit? Wann soll ich denn was tun? Egal, ob in geistlichen Dingen, ob im Beruf, ob in Beziehungen, in der Familie, setze deine Hoffnung auf den Herrn und warte auf den richtigen Zeitpunkt, die Dinge zu tun, die getan werden müssen. Sei geduldig und lass dich von Gott in dieser Wartezeit formen und vorbereiten und verändern. Und eins ist ganz sicher, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Du verpasst nichts, wenn du auf Gott wartest. Du sollst nicht einschlafen. Da gibt es ein anderes Beispiel in der Bibel, das uns davor warnt. Wir sollen wachsam sein. Und so ein Adler ist wachsam, auch wenn er nur da sitzt. Der ist sehr wachsam und der spürt jede Regung in der Luft und weiß genau, wann es Zeit ist, loszufliegen. Und wenn du das nicht tust, wenn du einfach denkst, ich muss jetzt noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr für den Herrn tun, ich muss mich noch mehr anstrengen im Beruf, ich muss noch irgendwelche Dinge in der Familie machen, damit es noch besser wird, dann ist das eigentlich purer Aktionismus und der beste Weg in den Burnout. Du überforderst dich. Lass uns doch so schlau sein wie so ein Adler und mal abwarten, wann Gottes Geist kommt, wann seine Zeitpunkte sind, Dinge zu tun. Und manchmal müssen wir warten. König David ist uns da ein Vorbild. Er war schon zum König gesalbt von Gott, von einem Propheten, und er sollte König werden. Aber es gab noch einen alten König, der noch da war. Und David wartete, und zwar jahrelang. Er hatte all die Verheißungen und von denen war teilweise ja gar nichts mehr zu sehen. Er wurde verfolgt, ihm wurde nach dem Leben getrachtet. Man hätte ja da mutlos und frustriert werden können und sagen, Gott, wo bist du? Du tust nichts, du hörst nicht meine Gebete. Bist du wirklich so stark? Was soll ich gegen den Saul jetzt noch machen, den jetzigen König? Aber David wartete ab. Nicht faul, sondern gespannt. Er war aktiv, aber er wartete ab, bis Gottes Zeitpunkt gekommen war. Und dann wurde er König. Und dann wurde er vermutlich einer der bekanntesten Könige in Israel, die wir überhaupt kennen. Weil viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die kennen David. Oder kennen die Geschichte David gegen Goliath. Ja, das ist irgendwie bekannt. Manchmal müssen wir auf Gott warten. Und wir dürfen keine Abkürzung nehmen. Oder versuchen, das irgendwie alles etwas schneller zu machen. Denn manche Dinge brauchen Zeit. Menschen müssen sich entwickeln. Das sind Prozesse. Und wir sollen uns Zeit nehmen, die wir brauchen, bis Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Nicht nur die Wege in der Gemeinde, sondern alle deine Wege. Im Alltag, im Beruf, im Privatleben, mit deinen Nachbarn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe oder warte auf ihn. Er wird es fügen. Er wird es tun. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du wartest und wo du vielleicht sogar mutlos geworden bist, wo du Gott nicht mehr siehst, wo du tatsächlich denkst, wie es hier in diesem Jesaja-Text heißt, hat Gott uns verlassen? Ist Gott denn noch da? Ist Gott dann noch stark? Deine Prioritäten sind verrutscht. Das, was dir wichtig ist, weißt du gar nicht mehr genau. Die Probleme werden immer größer. Wir möchten euch die Gelegenheit geben, dass wir miteinander beten können heute Morgen. Dass wir das vor Gott hinlegen können. Vielleicht gibt es Probleme im Alltag oder im Beruf. Ganz praktisch. Wir können das gerne zusammen vor Gott bringen und ihn bitten, dass er da hineinkommt. Dass er dir was zeigt, was wichtig ist. Dass er dir vielleicht seine Zeitpunkte zeigt. Dass er dir sagt, wann du was tun sollst. Und manchmal kannst du einfach nur warten. Und da hätte dich von Jesus auch formen lassen. Wir singen das Lied, was wir gerade gesungen haben, noch einmal. Das heißt, Jesus ruft dich, heißt es in dem Refrain immer wieder. Jesus ruft dich. Und wenn du den Eindruck hast, dass Jesus dich ruft jetzt, mit deinen Sorgen, mit deinen Problemen, mit deiner Orientierungslosigkeit, dann komm nach vorne und lass uns miteinander beten.